Herzlich willkommen zu Law Podcasting, dem ersten deutschen Anwalts-Audioblog. Heute hören Sie Gewerbliche Spielvermittler, Teil 1: Gesetzliche Anforderungen an den Spielvermittler. Wer kennt diese Namen nicht? Faber, Tipp24 oder Flux, um nur einige Unternehmen zu nennen. Was genau machen diese Firmen, die sich als gewerbliche Spielvermittler bezeichnen, und wie sehen die rechtlichen Anforderungen aus? Aufgrund des großen Umfangs ist der Podcast in 3 Teile geteilt. Heute hören Sie den ersten, die beiden nächsten Wochen die nachfolgenden. Der heutige Podcast beschäftigt sich mit den gesetzlichen Anforderungen, die ein gewerblicher Spielvermittler erfüllen muss. Was ist ein gewerblicher Spielvermittler? Das stellen wir uns mal ganz dumm. Ein gewerblicher Spielvermittler ist der, der gegen Entgelt im Auftrag der Spieler entweder einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt oder Spieler zu einer Spielgemeinschaft zusammenführt und diese dem Veranstalter vermittelt. Faber ist in Deutschland der bekannteste gewerbliche Gewinnspielvermittler offline. Im Online-Bereich ist die Tipp24 AG zu nennen. In Deutschland gibt es aktuell etwa 200 gewerbliche Spielvermittler. Grundsätzlich unterliegt der Spielvermittler der Gewerbeordnung und somit dem allgemeinen bundesrechtlichen Gewerberecht. Im Rahmen ihrer polizeirechtlichen Kompetenz haben die Länder durch den Lotteriestaatsvertrag jedoch einige nicht unerhebliche Konkretisierungen vorgenommen. So darf der Spielvermittler nur in angemessenem Rahmen Werbung betreiben und muss dabei den Jugendschutz beachten. Mindestens 2/3 der vereinnahmten Spielbeiträge müssen an den Veranstalter weitergeleitet werden. Fungiert für die einzelnen Spieler ein Treuhänder, muss dieser einen steuer- oder rechtsberatenden Beruf ausüben. Gründe, die zum Ausschluss eines gewerblichen Spielvermittlers führen können, nennt der Lotteriestaatsvertrag nicht, sodass er die grundsätzliche Zulässigkeit der Spielvermittlertätigkeit statuiert. Das war in der Vergangenheit anders. Mitte der 1990er Jahre versuchte der deutsche Lotto- und Toto-Block, gewerblich organisierte Spielvermittler von einer Teilnahme auszuschließen. Es gefiel ihm nicht, dass die Spielgemeinschaften damals etwa 100 Millionen Euro Umsatz erzielten und einen Marktanteil von ca. 3% beim Lotto hatten. Somit verbot der Lotto- und Toto-Block in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen Spielvermittlern die Teilnahme. Diese Entscheidung wurde jedoch in letzter Instanz durch den Bundesgerichtshof aufgehoben. Da es keinen hinreichenden sachlichen Grund für einen solchen Ausschluss gab, handelte es sich um eine kartellrechtswidrige Absprache, so die Richter. Die Diskriminierungsversuche durch den deutschen Lotto- und Toto-Block haben damit aber keineswegs aufgehört. Zwar nimmt er durch das Internet per Telefon, Fax oder Post geworbene Kunden an, weigert sich jedoch, die Lose der stationären Annahmestellen, zum Beispiel Supermärkte oder Tankstellen, anzunehmen. Das Bundeskartellamt hat daraufhin gegenüber dem Lotto- und Toto-Block im August 2006 eine entsprechende kartellrechtliche Verfügung erlassen. Es werden mehrere Jahre vergehen, bis hier eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung vorliegt. Lange Zeit war umstritten, ob auch die Vermittlung von legalen genehmigten Glücksspielen durch einen gewerblichen Spielvermittler den Tatbestand der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels erfüllt. Erst Ende der 1970er Jahre brachte ein Urteil des Bundesgerichtshofs Licht in die Dunkelheit. Danach kommt eine Strafbarkeit dann nicht in Betracht, wenn der einzelne Spieler einen direkten Gewinnanspruch gegen den Veranstalter des Glücksspiels hat. Erwirbt der Spieler dagegen lediglich einen Anspruch gegen den Spielvermittler auf Auszahlung, so ist das Verhalten des Vermittlers strafbar. Sie hörten soeben den Law-Podcast der Kanzlei Dr. Barr. Heute mit der Folge Gewerbliche Spielvermittler, Teil 1: Gesetzliche Anforderungen an den Spielvermittler.